Dann fangen wir mal an mit unserem Kernel-Podium. Das wird wieder von Wolfram Sang geleitet, I2C Maintainer. Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du auch mal irgend so eine tolle Text-Resolution-Library gemacht. Stimmt das?
Nochmal. Erzähl mal weiter, vielleicht erinnere ich mich. Aber
ich glaube, du hast schon sehr viele Sachen gemacht einfach und erinnerst dich schon nicht mehr dran. Ich dachte, ich hätte auch noch irgendwie mal gesehen, dass du so eine tolle Library gemacht hast, wo man irgendwie Textauflösungssachen mitmachen kann.
Bis ach, 100x75. Du Scheiße, SVGA Text Mode?
Ja.
Ja.
Er war jung und brauchte das Geld.
Nein, ich brauchte die 100x60 Auflösung auf meinem Laptop. Ja, stimmt, das war so mein Einstieg in die Open Source Hacking-Welt, weil ich wollte maximale Übersicht über meine C64-Quellcodes haben. Ja.
Sehr schön.
Ach, Marc, gut. Schön.
Er hat also hier schon einige Entwickler mitgebracht. Sollten noch Entwickler oder auch ehemalige Entwickler zufällig noch anwesend sein, ihr dürft gerne mit nach vorne kommen. Und das wird eigentlich meist eine ganz harmlose, lustige Runde, wo man schöne Anekdoten austauschen kann, wie Linus zum Beispiel schon mal den Quellcode abgelehnt hat, den man einreichen wollte oder was auch immer. Und natürlich dürfen dann auch aus dem Publikum jederzeit Fragen gestellt werden,
na,
die
unbedingt
irgendwie kernelbezogen sind, wenn es geht.
Also das ist die Hauptaktion. Also ich habe ein paar Fragen im Hinterkopf, aber eigentlich geht es um eure Fragen. Ne? Also sofort Hände hoch, wenn es was gibt. Und naja, wir haben ja noch ein paar Stühle übrig und ich übe mich in Toleranz. Ich fände es auch total spannend. Gibt es BSD-Entwickler, Kernel-Entwickler hier oder so? Also es heißt zwar Linux-Kernel-Podium, aber ich fände es auch spannend. Hier in dem Publikum, die vielleicht Lust haben, auch nach vorne zu sitzen? Nicht der Fall. Gut. Na gut, dann fangen wir einfach an. Klassiker, Vorstellungsrunde. Kurz, knackig, nicht zu bescheiden, bitte.
Achso, jetzt von rechts an. Ich bin eigentlich kein Kernel-Entwickler, wie ich das eben in meinem Vortrag schon gesagt habe. Ich bin eigentlich ja Journalist, aber ich habe einen Patch im Kernel und einen zweiten kommt jetzt und ich schreibe halt für CT und Heise Online als Thorsten Lehmus sehr viel über die Kernel-Entwicklung und deswegen hat es mir irgendwie diesen Platz hier eingebracht.
Ich bin der Marc, ich arbeite für Pingotronics. Okay, es ist an. Ich bin CAN-Entwickler und betreue da das CAN-Subsystem im Linux-Kernel. Das ist so ein spezielles Netzwerk-Ding, was es im Auto und in Industriegeräten oft einmal gibt.
Ja, ich bin Hannes Reinecke, ich arbeite bei SUSE, kümmere mich hauptsächlich um Storage und ähnliche Themen. Und ich bin schuld an den persistenten Device-Namen, wenn jemand sich jemals über DevDisk bei ID aufgeregt hat. Das war ich.
Mein Name ist Heiko Stübner und ich bin der Maintainer für Rockchip ARM SoCs im Kernel.
Ja, wie schon kurz gesagt, ich bin Wolfram Sang, Maintainer vom I²C-Subsystem und seit ein paar Jahren freiberuflicher Kernel-Hacker und arbeite Embedded. Alles, was mit I.O. zu tun hat, also so I²C, SD-Karten. So, gibt es schon eine erste? Nein, die erste gönne ich mir vielleicht doch. Thorsten, das geht nochmal auf dich zurück, weil ich finde schon, dass ich habe dich gerne hier. Thorsten, cool, der saß immer sonst auf der anderen Seite von so einem Panel-Podium und hat die Fragen gesammelt. Jetzt muss er mal selber hier ran. Und auch wenn er jetzt vielleicht nicht derjenige ist, der den ganzen Tag irgendwie C-Code produziert und damit irgendwie die Line-Counts in die Höhe treibt, finde ich, hat er einen total wichtigen Job im Kernel übernommen und hat da für mich total den Ausdruck Kernel-Hacker verdient. Kannst du mal vielleicht mal kurz anreißen, was du übernommen hast und was dich dazu motiviert hat?
Ja, funktioniert das Mikro wirklich? Hört man mich hin? Ja, okay. Was ich übernommen habe, ist das Kernel Regression Tracking. Das ist sozusagen, wenn neuer Linux-Kernel entwickelt wird, dann gibt es erst eine Hauptentwicklungsphase, da werden zig Änderungen vorgenommen und dann gibt es so eine 6-7-wöchige Stabilisierungsphase und da müssen halt die wichtigsten Fehler gefunden und ausgetrieben werden. Und da gab es früher mal jemanden, der hat 2-3 Jahre sozusagen in der Zeit eine Liste mit diesen bekannten Fehlern, die gefunden wurden von irgendwelchen Testern, von anderen Entwicklern, von wem auch immer, einfach erstellt und im Zweifel den richtigen Leuten in den Hintern getreten, wenn sie sich nicht darum gekümmert haben, dass dieses Problem sozusagen behoben wird, bis die nächste Kernel-Version rauskommt und im Zweifel halt auch behoben wird, indem die Änderung, die diese Fehler ausgelöst hat, einfach wieder reverted wird, also rausgenommen wird. Und derjenige, der das damals gemacht hat, ist mittlerweile sehr wichtig an der Entwicklung vom Power Management Subsystem und ACPI-Support. Also der macht sozusagen, kann man wirklich sagen, wichtigere Dinge. Und es hat sich dann nie einer gefunden, der das so richtig weitergemacht hat. Und ich habe irgendwie gedacht, ach, ich kenne mich gut aus durch den Quantenkernel, ich weiß, wie das da mit der Entwicklung funktioniert. Und habe dann einfach mal gesagt, ich mache das einfach mal. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch sowieso was, wie man gut in die Kernelentwicklung einsteigt. Man sucht sich was, was man kann und versucht da einfach zu helfen. Irgendwo hinzugehen und zu fragen, kann ich hier helfen? Da hat keiner eine Antwort. Das ist so ein bisschen, als kommt man zu einer großen, früher in Ägypten, als kommt man zu einer Baustelle und sagt, ich will hier beim Bau der Pyramide helfen. Da sagt vielleicht, gut, da kannst du Steine schleppen, aber besser ist für einen wahrscheinlich, man sucht sich selber was, was einen interessiert und was man kann und da dann zu helfen.
Ja, und wir haben jetzt gelernt, dass du gut anderen Leuten in den Arsch treten kannst.
Ich weiß,
wunderbar.
Ich glaube, das muss ich noch mehr tun, wenn ich das noch regelmäßiger mache, als ich es bisher mache, weil ich habe es bei 4.10 nicht geschafft. Rund um Weihnachten, Konferenzvorbereitung, habe ich einfach mal einen Kernel wieder ausfallen lassen.
Toi, toi, toi. Gibt es schon die ersten Fragen aus dem Publikum? Juhu!
Wenn ich so eine schicke Regression gefunden habe, wo muss ich die denn einreichen?
Die Grobform ist eigentlich sozusagen die zuständigen Entwickler informieren. Das ist tatsächlich eigentlich eine Mail an die Kernel-Mailing-Liste. Und wenn ich dann irgendwie, wenn ich mich um das Regression-Tracking kümmere, reicht es im Zweifel mir einen, mich irgendwie darüber zu informieren. Entweder einfach eine Mail in CC oder eine Direktmail an mich, an regressions@lehmhuis.info, glaube ich. Findet man auch, wenn man da nach Regression Tracking aktuell sucht, bei Google findet man da sicher was. Das Problem ist, die Kernel-Entwicklung hat tatsächlich gerade im Moment so eine Schwierigkeit, wo lade ich eigentlich meine Probleme ab? Da braucht man leider schon Know-how, weil es gibt einen Bug-Tracker, aber der wird relativ stiefmütterlich behandelt. Außer die ACPI und Power Management und PCI-Subsysteme werden die meisten Bugs da ignoriert. Und das ist was, wenn man mehr Zeit hätte, wo ich eigentlich auch mal ran wollte, um das zu dokumentieren, damit Leute, die nicht mit der Kernel-Entwicklung vertraut sind, auch wissen, an wen sie sich wenden müssen. Und im Zweifel muss ich da, denke ich, auch in Zukunft einfach mal Händchen halten, aber das ist dann, könnte dann, wenn ich das zu sehr mache, wird das schnell zu einem Fulltime-Job, den ich die ganze Woche mache und ich muss auch meine Brötchen verdienen.
Ja, das reicht. Also gerade der Bug ist auch so ein klassisches Ding, das nach Power-Management-Problemen aussieht, aber ein Treiberproblem ist, also schwer einzuordnen.
Das Problem generell bei der Kernel-Entwicklung nicht, die haben halt sehr viel schon zu tun und die können nicht jedem Fehlerfindung wirklich nachgehen. Das heißt, ein bisschen Know-how und Experimentierfreude muss man schon mitbringen, aber man lernt da halt auch viel über Linux und auch wie das funktioniert. Also ich denke, dass wenn man so zu Events wie hierher kommt, dann kann man sich da auch mal einbringen und so einfach mal auch Danke sagen, indem man hilft, Fehler zu beseitigen, weil ich meine, es ist dann, was weiß ich, wenn man selber einen Fehler beseitigt, derjenige hier in der ersten Reihe ganz links, der hilft vielleicht dem Fehler, demjenigen in der letzten Reihe ganz rechts, weil der vielleicht in einem Monat in genau dasselbe Problem gerannt wäre.
Gibt es regressions@kernel.org als Mailingadresse?
Nein, nein.
Wäre doch eine Idee, oder?
Noch war das ja erstmal eigentlich nur für 2 Kernel-Releases angedacht, dann sind es gleich 3 oder 4 und dann, ich habe eigentlich noch einen richtigen Job und sind tatsächlich ganz viele Sonntage draufgegangen und meine Freundin hat schon ein bisschen kritisch geguckt und die Katzen haben sich gefreut, weil ich war dann mehr am Computer.
Ja, danke.
Bitte.
Next questions. Okay.
Hallo. Thema ist eigentlich proprietäre Kernel-Module in Embedded Devices. Also wie kann man solche Module integrieren, ohne die Lizenz anderer Module zu verletzen? Hintergrund ist eigentlich der, dass es ja Firmen gibt, die das Open, das der Source Code immer noch das heilige Gut Und sie halt nicht genau wissen, wie sie mit dem Kernel umgehen. Deswegen gehen sie den Weg, dass sie einfach Speicher in den User Space überführen und eigentlich das Tor komplett offen ist für Angriffe. Ich als Entwickler habe natürlich ein Interesse, andere Wege aufzuzeigen. Gibt es irgendwie dort, also wie geht man da am besten vor, wenn man halt solche Module zumindest integrieren möchte?
Also mein Tipp ist, bring das Zeug mainline und benutze die richtige Kernel-Schnittstelle, die dafür vorgesehen ist. Häng deinen Treiber in das richtige Subsystem rein und dann wird alles besser.
Das wär natürlich der optimale Weg. Meistens muss man ja noch so einen Zwischenweg gehen und eine Firma zu überzeugen, dass Open Source der beste Weg ist, ist sehr schwierig und ein langwieriger Weg. Es wäre ja zumindest übergangsweise halt zumindest Closed Source halt noch möglich, sie zu überzeugen, dass bestimmte Systembestandteile halt im Kernel halt doch recht gut aufgehoben sind und besser von der Anwendung getrennt. Deswegen meine Nachfrage.
Naja gut, das Argument hier ist immer, wenn die Treiber im Kernel sind, braucht das nicht mehr die Firma zu beraten, sondern ein Großteil der Arbeit wird von der Community dann erledigt. Das heißt, sie haben tatsächlich weniger Arbeit damit. Und denn die Alternative ist, wenn sie es tatsächlich komplett separat halten, dann müssen sie es natürlich für jede Version wieder neu anpassen, was einfach sehr viel Arbeit ist und den Treiber sehr komplex macht. Wenn man sich einfach mal so einen Out-of-Tree-Treiber angeschaut hat, der strotzt nur so von Defines, weil er halt für jede Kernel-Version, für jede Änderung muss sich da wieder neu drauf biegen, was einfach keinen Spaß macht. Und das ist eigentlich so der Hauptangriffspunkt, weil es ihnen einfach effektiv die Arbeit abnimmt. Wenn sie natürlich sagen, uns ist das egal, ja, Herrgott, dann kann man da nicht so viel machen. Ne? Also ich denke da bloß an unser altes geliebtes Broadcom. Ja, Herrgott, sie wollen es halt so machen, ja, dann macht es halt auch so, dann ist uns das auch egal. Aber die Angriffsmöglichkeiten sind ja sehr wenig. Wenn die Firma nicht will, dann will sie nicht.
Und ich glaube auch, so eine Absolution für, so integrieren sie ihr proprietäres Modul in den Kernel, wird es, glaube ich, bei niemandem geben. Es gibt zwar nirgendwo einen, ich glaube, es gab noch keine Klagen oder Ähnliches darüber, aber es wird, glaube ich, niemand sagen, so geht es. Weil einfach, ich glaube, alle vertreten die Meinung, das geht einfach nicht. Auch wenn es noch nie in einem Gericht war.
Es ist ja nicht nur die gerichtliche Komponente. Ich meine, Linux ist halt, oder wie viele, es geht ja um Kollaboration. Und wenn da jemand nicht möchte, dann wird es auch von der Community-Seite keine Anleitung zu geben, wie man die Kollaboration am besten vermeidet. Also.
Im vorangehenden Vortrag wurden C-Groups V2 erwähnt. Ist das eher etwas, was hinter den Kulissen sich abspielt oder ändert sich grundlegend was aus User-Sicht?
Und du willst mir jetzt sagen, dass du tatsächlich aktiv C-Groups verwendest?
Ich frage mich halt bloß, ob Systemd jetzt, ob sich da wieder größere Dinge ändern dadurch. Ist ja eine relativ neue Infrastruktur, also verhältnismäßig.
Die neueste Systemd-Version nutzt das. Da gibt es sozusagen Hierarchien, die die alten C-Groups nutzen und die neuen, weil noch nicht für alle Sachen, die sich per C-Groups regeln lassen, werden von C-Groups V2 unterstützt. Aber tatsächlich soll das dann nach Möglichkeit alles hinter den Kulissen passieren. Aber natürlich, damit das funktioniert, müssen dann Docker, libvirt und alles, was so C-Groups nutzt, irgendwie angepasst werden. Und das ist vielleicht für den Endanwender ist da nicht so viel, was am Ende besser wird, aber unter der Haube funktioniert es robuster und das macht dann wieder neue Möglichkeiten, öffnet dann wieder neue Möglichkeiten. Das ist am Ende dann eine doch sehr wichtige Renovierung. Es gab auf der FOSDEM einen Vortrag dazu, der ist auch von einem Facebook-Mitarbeiter, der ist auch als Video abrufbar, der erläutert auch, wo dann die Vorteile von C-Groups V2 wirklich sind, warum das wichtig ist.
Was? Ja, es hört nie auf. Also es ist so, also C-Groups diskutieren wir jetzt schon in der Community seit gefühlt Anbeginn aller Tage. Also seitdem irgendwie T-Jun damit angefangen hat, wird darüber diskutiert, A, wie es richtig zu implementieren ist, B, was man damit machen kann und C, was man damit machen sollte. Also es hört irgendwie nie auf.
Dankeschön.
Ich hätte eine kurze Frage, und zwar wurde angesprochen zum CAN-Bus, ob es auch zum LIN-Bus schon die Erweiterung, da habe ich mal was gehört, da gab es was von einer Universität in Tschechien, ob dieser S-LIN, ob da auch weiterentwickelt wird, dass zum Beispiel mit USB-Seriell-Schnittstelle angesprochen werden kann, weil die war damals nur für seriell. Also das ist auch unter Notebooks, da gibt es meistens keine SubDR-232-Schnittstelle mehr.
Soweit ich weiß, sind die Patche, die wurden mal gepostet und das sah aus wie eine Kopie vom CAN-Zeug. Dann haben wir uns überlegt, sollten wir das mit CAN zusammenführen, ja oder nein? Aber das ist dann irgendwie im Sande verlaufen. Ich glaube, da gab es dann nicht mehr so viel Interesse von der tschechischen Universität an der Stelle.
Mhm. Okay.
Wenn du da Interesse hast, können wir auf die Mailingliste die Patche mal bestimmt ausgraben.
Wie lange ist das her? Ungefähr roundabout?
2 Jahre. Aber da haben sich die Interfaces nicht großartig geändert. Wo du gerade seriell ansprichst, ich glaube, ist das jetzt schon drin, kommt das rein, dass es einen vernünftigen Device-Layer gibt, um serielle Komponenten im Kernel an, also serielle Treiber mit seriellen Verbrauchern im Kernel zu koppeln, dass man keine Line-Disziplin mehr braucht. Ist noch nicht drin, aber soll rein. Also es gibt wohl, wenn du jetzt ein CAN-Device, ein CAN-Treiber, der seriell auf CAN adaptiert und umgekehrt machen willst, soll jetzt alles irgendwie schöner sein. Benutzt habe ich es nicht.
Okay, danke.
Gut, dann muss ich wohl, während ihr euch noch neue Fragen überlegt. Klassiker, ein Monat Zeit, bezahlte Arbeit für alles, was du machen kannst. Was wäre das?
Tatsächlich bugzilla.kernel.org überarbeiten oder aufräumen, sodass normale Menschen irgendwie eine Möglichkeit finden, Fehler zu melden und vielleicht auch noch ein bisschen besser beschreiben, wie die Leute beim Testen helfen können, weil das wirklich was ist, was wichtig ist, was bei der Vielzahl von Hardware, die hier draußen ist, einfach nötig ist, dass alle irgendwie, die sich ein bisschen mehr mit Computern beschäftigen, da helfen. Ja.
Ich kriege manchmal so Bugfixes für einzelne Treiber, wo ich dann merke, okay, das gibt es bestimmt noch, das ist ein Pattern, was es noch häufiger im Kernel gibt, und da gibt es diese tolle Software, Coccinell, mit der man so semantisch das umschreiben kann, und die rast dann einmal durch den Kernel-Tree und findet dann so ähnliche Stellen und versucht sie dann schon gleich zu beheben. Das ist ziemlich cool, braucht aber ziemlich viel händisches Review, um wirklich zu gucken, dass es da nichts kaputt macht. Aber wenn ich dafür wirklich mal einen Monat dezidiert Zeit hätte, Ich habe schon so ein paar Drafts von Fehler-Patterns, und ich würde gerne echt mal den Kernel da durchsuchen und die möglichst viele davon einfach rausschmeißen, bevor sie wirklich irgendwo auftreten. Hätte ich Bock zu.
Wo Wolfram gerade erzählt, bestimmte Pattern zu finden und damit was zu machen, auf einem höher liegenden Layer, nämlich Infrastruktur fürs CAN würde ich gerne mehr schaffen. Nach einiger Zeit hat sich jetzt herausgestellt, dass es da verschiedene Pattern gibt, wie man Hardware ansprechen muss, damit sie irgendwie vernünftig funktioniert. Da einfach mehr Infrastruktur schaffen, um RX-Offloading und TX ein bisschen zu vereinfachen, dass da jeder Treiber nicht einfach das gleiche nochmal neu implementieren muss. Das würde ich gerne machen. Und dann habe ich noch einen Upper Layer Protokoll für CAN, J1939 heißt das. Da bin ich gerade bei, das mainzulinen, komme aber im Tagesgeschäft nicht so richtig so stark dazu, wie ich gerne würde. Das würde ich dann auch noch gerne machen.
Ich würde wahrscheinlich mein Kernel-Inversionsprojekt machen. Und zwar, die Idee ist, dass man irgendwie besagt, das Coccinell benutzt, dass es das Coccinell einem alle möglichen Return-Werte der Funktionen rausschreibt. Dass man eine Datenbank hat, was alle Funktionen zurückgeben kann. Dann kann man nämlich da einhergehen, nachschauen, okay, werden diese bekannten Fehler, die zurückgegeben werden, überhaupt geprüft? Werden vielleicht Fehler geprüft, die es gar nicht zurückgeben kann? Wird überhaupt der gleiche Bereich geprüft, was auch immer sehr klasse ist, wenn man irgendwie ein Integer hat und dann ist jetzt Integer, der klassische Fehler ist 0 ein Fehler oder ist 0 kein Fehler? Das ist, da ist man immer, kann man alle möglichen Sachen haben. Und dann nämlich, die andere Sache ist nämlich auch noch, wenn man nämlich dann diese Datenbank hat, mit allen Fehlern, die zurückgegeben werden können, kann man nämlich auch Fehlerinjektionen machen. Denn dann kann man nämlich sich relativ einfach irgendwelche F-Trace-Geschichten schreiben, die nämlich genau diesen Fehler immer hart zurückgeben an dieser Stelle und kann dann tatsächlich diesen Fehler abfahren im laufenden Kernel, was ziemlich schick ist.
Ja, okay, also ich würde wahrscheinlich die aktuellen Rockchip Chromebooks den einfach einen vernünftigen Mainline-Support verpassen. Das ist schon relativ weit fortgeschritten, aber um da sozusagen ein bisschen Feinschliff zu bekommen, braucht es dann doch noch ein bisschen Arbeit. Der Push kam von den Chromebooks. Also sozusagen. Na doch, es sind ja ein Haufen Patches sind von Rockchip-Leuten und ein Haufen Patches sind von Google-Leuten. Und sozusagen vorher habe ich quasi so mehr oder weniger alleine da ein bisschen vor mich hingebastelt. Es kamen dann andere dazu, aber das war alles so sehr auf Sparflamme. Und dann kamen halt die ersten Chromebooks, dann ging diese Entwicklung so richtig voran, weil einfach Google diese Mainline, nicht First, aber dann doch Second Strategie fährt. Und seitdem hat dann Rockchip auch irgendwie Gefallen dran gefunden, im Mainline-Kernel zu sein, was ich sehr schön und erstaunlich finde. Und seitdem bleiben sie auch da, weil sie merken, sie verkaufen mehr davon.
Geht jetzt besser, in der Tat. Ist halt ein bisschen, irritiert mich halt, weil das, ich meine, Google hat ja doch den einen oder anderen Mitarbeiter, der hier schon erwartet für etwas, was sie auch verkaufen, dass sie ihnen auch ein bisschen Manpower dahinter setzen, damit es vernünftig unterstützt wird und nicht dann irgendwie auf, ja, arm bedauernswerte Community-Leute zurückgreifen.
Und trotzdem finde ich es gut, das zeigt halt auch, dass, dieses Schlagwort Meritokratie, ne? Also der Maintainer ist das, derjenige, der zuerst da gesagt hat, ich setze mir den Hut auf. Und selbst wenn so Firmen wie Google und Rockchip dann später nachkommen, dann können die den nicht einfach so wegkicken und sagen, das sind aber unsere Chips. Also das ist etwas, was mich an dem Entwicklungsmodell sehr überzeugt, was ich sehr gut finde. Ja, das wäre ja immer besser. Wenn du jetzt noch Geld kriegen würdest, wäre ja kaum auszuhalten.
Dafür immer zu Care-Pakete mit Hardware. Das ist schon okay für mein Hobbyprojekt.
Na okay. Wenn du zufrieden bist, bin ich es auch.
Genau.
Gibt es mittlerweile Fragen aus dem Publikum? Juhu.
Genau, wenn ihr euch eine Funktion raussuchen könntet, die besser im User-Space aufgehoben wäre, welche wäre das für euch?
User-Space?
Also ich würde mir einen freien Mali-User-Space wünschen, weil es den nur als proprietäre Bibliothek gibt. Aber es ist nur so halt eine halbe Antwort.
User Space? Was ist denn das?
Ja, frage ich mich auch.
Was muss ich sagen, Harald? X509, wie geht's weiter? Ja, stimmt, nein, überhaupt nicht.
Wenn du da auf eine clevere Idee kommst, wir warten immer noch auf eine Idee, wie man das dem blöden Kerl erzählt. Ich bin sofort dafür, wenn du eine Idee hast, sofort. Aber es hat einen Grund, warum das da ist. Weil wir einfach nicht clever genug waren, uns was auszudenken, damit der Kernel damit umgehen kann. Ne? Also ja, es gibt mehrere Sachen, die eigentlich in den Kernel reingehören. Und ne? So Stichwort Microkernel und sowas. Ja, es wäre cool, wenn man das machen könnte, aber die Erfahrung lehrt, dass es bisher noch nicht richtig geklappt hat. Naja, überlegst dir halt, ob es clever ist, ein Daemon, welcher vital für den Betrieb deines Systems ist, ob das clever ist, den im User Space zu halten. Wir haben das schon mal versucht mit iSCSI. Das war nicht so der Hit. Denn es ist irgendwie sehr uncool, wenn plötzlich das System findet, oh, ich muss dich mal kurz ausswappen. Also ja, es...
Wir können ja noch ich
ganze Research-Projekte dafür.
Wir können ja noch Funktionen nachschieben, wenn sie uns im Laufe der Diskussion einfallen. Aber vielleicht gehen wir mal weiter zur nächsten Frage.
Hallo, meine Frage ist, inwieweit findet Rust jetzt Einzug in den Kernel und wie ist eure Meinung dazu?
Was ist Rust? ich glaube, es hat schon mal jemand versucht, einen Kernel-Treiber an Rust zu schreiben, oder?
I have so no idea.
Aber immerhin hat er nicht
gefragt. Nein, jetzt müssen wir erstmal denn doch zurück. Wieso bist du der Meinung, dass jemand das machen wollte? Das Wollen reicht ja schon im Allgemeinen.
Naja, ich dachte, ich habe das gehört. Angeblich wäre es möglich, da auf Betriebssystemebene Treiber und alles zu schreiben. Soll es super sicher sein und alles.
Ja, das
ich dachte, die Idee wäre da.
Welcome to the club. Definiere super sicher. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um das Ding super sicher zu kriegen, ist, es im eigenen Adressraum laufen zu lassen. Sonst kriegst du es nicht sicher. Sonst hat er nämlich den gemeinsamen Adressraum mit allen anderen Funktionen im Kernel. So. Und, aber das heißt ja, du musst den irgendwie separieren. Und der läuft den gar nicht mehr so richtig im Kernel, weil es ja ein eigener Adressspace ist. Und der Kernel läuft in einem Adressspace. Also, das mit dem super sicher, das würde ich noch so ein bisschen...
Ja, wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung wirklich davon.
Mich jetzt voll interessiert. Zu beantworten, also es gibt maximal einzelne Menschen, die das probieren und mehr so aus Hobby. Es gibt irgendwie jetzt nichts groß angelegtes, dass man jetzt irgendwelche großen Treiber mal umschreibt oder ja, so. Also es ist eher manche Leute, ja, ich mach mal, ich guck mal, aber hat irgendwie keinen Drive in der Kernel-Community, wüsste ich überhaupt nichts von.
Ihr persönlich habt auch noch nie drüber nachgedacht.
Letztlich, der große Vorteil ist, dass du halt eine Sprache hast. Das heißt, man muss nur eine Sprache lernen, um sich damit auszukennen, um damit irgendwie Fehler zu beheben. Denn wenn du jetzt anfängst, mehrere Sprachen parallel zu fahren, hast du zum einen das Problem, wie war das doch gleich mit dem Compiler? Macht er doch gleich für beide Sprachen das Gleiche? Ist er für beide Sprachen gleich zuverlässig? Macht er überhaupt das, was wir wollen? Und das andere Problem ist, wenn du jetzt ein Problem hast in einem Modul, was in einer anderen Sprache geschrieben wurde, wenn du die Sprache nicht kannst, ist er wegen doof, gell?
Und der Standardfall ist, denke ich mal, dass die meisten Menschen, also Maintainer oder Entwickler, genug zu tun haben und jetzt, ich wüsste wenige, die dann noch aus Spaß an der Freude jetzt irgendwie mit einem größeren Refactoring in einer anderen Sprache anfangen würden, einfach aus Kapazitätsgründen. Das ist jetzt, also es mag bei gewissen Menschen persönlich irgendwie jetzt die sagen, welche geben, die sagen C und das reicht. Und es gab mag Menschen geben, die sind da offener, aber haben einfach keine Zeit. Wäre jetzt so mein Eindruck.
Okay, danke.
Hallo. Ich würde auf die Frage zurückkommen, Regressions, ob es da in irgendeiner Form ein System gibt, um automatisch Fehler abzuprüfen, so eine virtuelle Maschine, sonst irgendwas in dem Bereich, wo man dann eben Sachen hinzufügen kann?
Das Problem ist, in der virtuellen Maschine könnte dann ja irgendein Entwickler irgendwo testen. Das wird auch gemacht, das machen Red Hat, SUSE und so, machen das auch hin und wieder, auch teilweise mit dem Upstream-Kernel, um da sicher zu gehen. Aber eine virtuelle Maschine ist ja sozusagen immer die gleiche Hardware. Und das Problem ist, der Kernel besteht zu wie viel Prozent aus Treibern? Zu 2/3, ja, so über den Daumen. Und die anderen Drittel lassen sich auf vielfältige Weise konfigurieren. Und das kann man in keinem Testlabor mehr nachstellen. Und deswegen muss das sozusagen in the wild getestet werden, um eben diese ganzen vielfältigen Konfigurations- und Kombinationsmöglichkeiten irgendwie zu testen.
Und um die größten Schnitzer sozusagen zu finden, gibt es zum Beispiel Kernel CI, die dann mit riesigen Boardfarmen dann sozusagen alle möglichen verschiedenen Boards mit verschiedenen Prozessoren dann einfach gut testen. Was sozusagen, das ist dann schon so, die gröbsten Fehler verursachen dann, dass das Board gar nicht mehr bootet. Und wenn man dann einfach, werden dann sozusagen die Kernelbäume angesehen und dann, wenn sich da was ändert, wird da ein Build angestoßen, dann baut ihr da einen Kernel daraus und schiebt das dann auf alle möglichen Boards, um die damit zu starten. Um dann zu sehen, startet das Board noch oder startet es nicht mehr. Und das findet dann, glaube ich, schon den Großteil der Fehler.
Und Kernel CI ist da so eine Initiative, die das wirklich irgendwie herstellerübergreifend macht und die einzelnen Hersteller machen das meist auch nochmal für sich. Also ich arbeite viel für Renesas, was ein japanischer Chiphersteller ist. Da wird die testen ihre eigenen Boards natürlich auch nochmal bei jedem Kernel-Release, ob da noch alles irgendwie funktioniert. Auf der Ebene wird das gemacht. Aber es gibt, mag nochmal sagen, ne? Also manche Leute mag das überraschen, aber ich habe im I²C-Subsystem, ich glaube mittlerweile sind es 100 I²C-Master-Treiber, die da irgendwie sich so rumwuseln. Ich habe nicht 100 verschiedene Boards und teste alle Patches, die ich kriege. Das kann ich einfach gar nicht leisten. Ich reviewe halt so gut ich kann mit dem Verständnis, was ich so ein bisschen auf einer höheren Ebene von der Hardware, wie sie ungefähr funktionieren müsste, habe. Ich gehe auch nicht in jedes einzelne Datenblatt und gucke mir jedes einzelne Bit an. Ich muss da zu einem gewissen Grad auch zum einen den Entwicklern vertrauen oder auch der Community, dass ich halt genau Leute weiß, die haben die Hardware auch, die testen das oder die kriegen sofort mit, wenn da was nicht schief geht. Aber also jeden Patch zu testen, das ist, ich denke, ist nicht machbar. So entwickelt sich das.
Das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich vom Superarchitektur-Maintainer zum Subsystem-Maintainer. Also ich, ein SQRC oder SPI oder irgendwas Maintainer, der kann das einfach nicht testen. Aber sozusagen, ich kann meine Rockchip-spezifischen Patches testen, weil ich einfach all die Boards da habe. Und sozusagen der Subsystem-Maintainer muss dann eher darauf vertrauen, dass irgendwer von außen dann sagt, hier, das geht so nicht.
Hallo erstmal. Ich komme jetzt mal von der anderen Ecke und sage mal, so ein Admin, typischer Admin, hat sicherlich schon mal die Frage von seinem Nutzer gehabt, warum habe ich keinen Speicher mehr auf meinem Rechner frei, warum kann ich irgendwas nicht starten? Und dann guckt man sich halt mal Free an und dann guckt man sich ProcMemInfo an und dann wird es irgendwie schwierig, weil habe noch keine vernünftige Beschreibung mal gefunden oder vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für das Memory Management im Linux-Kernel, weil da ja doch sehr viele einzelne Werte stehen und ich kann halt nirgendwo ablesen, so wie viel Speicher habe ich jetzt eigentlich mal noch frei, um irgendwas zu starten oder wo tune ich vielleicht an der Stelle ein bisschen rum. Kennt ihr da irgendwie eine Quelle, außer ich lese jetzt mal im Source, wie das vernünftig funktioniert, dass man so ein bisschen das Verständnis dafür kriegen kann?
Ja, also bei mir ist das ganz einfach. Ich frage einen gewissen Mel Gorman, welcher bei uns in der Firma arbeitet, und der sagt mir das dann. Aber das hat nun mal nicht jeder, das Privileg. Aber witzigerweise hat der Mel Gorman tatsächlich ein Buch geschrieben, was mich auch überrascht hat. Also es gibt tatsächlich ein Buch über Memory Management. Der stand nämlich vor genau derselben Frage und der war clever und hat dann einfach sich das mal angeschaut und darüber ein Buch geschrieben, was er so rausgefunden hat. Also das gibt es tatsächlich. Aber ehrlich gesagt ist das Memory Management immer noch so ein bisschen, also für mich ist es tatsächlich eine deutliche Blackbox, so dass ich weiß, wen ich fragen muss und die sagen mir dann, geben mir irgendwelche kryptischen Antworten und dann geht das. Aber ich glaube, die sagen genau dasselbe über mich, von daher ist es okay.
Also ich kenne, was SMEMINFO heißt, glaube ich, das Tool, was auch eine Manpage hat, was so ein bisschen versucht, die verschiedenen anderen Zahlen, die man hat, dann irgendwie, also ich glaube, die Mainpage erklärt es auch und setzt sie dann so in Relation, dass man so eine bessere Ahnung hat, was eigentlich abgeht. Also das wäre vielleicht so ein Zwischenschritt zwischen keine Ahnung und diesem Buch. Vielleicht kannst du ja mal gucken, ob es dir hilft, aber ich fand es ganz cool. SMEMINFO. Ja.
Ja, Thema ist Sicherheit. Wir haben jetzt vorhin im Vortrag schon gehört, wir haben regelmäßig natürlich Sicherheitslücken und wir haben auch steigende Codestände, was beides erstmal Fakt ist und auch nicht schlimm ist, beziehungsweise andere Software hat natürlich auch Sicherheitslücken. Die Frage ist, ist es möglich, durch technische Maßnahmen und durch organisatorische Maßnahmen im Linux-Projekt das Ganze im Griff zu behalten, sodass es also ausreicht, auch wenn wir immer mehr Geräte haben, wo Linux drauf läuft? Oder seht ihr, dass Nutzer oder Nutzende, sprich also auch Firmen, die Hardware produzieren und Linux drauflaufen lassen, da mehr tun müssen?
Also von der Embedded- oder IoT-Seite aus sprechend, ja, empfehlen wir natürlich unseren Kunden immer, benutzt Mainline auf euren Produkten. Bleibt nicht bei, ich kriege ja schon. Also den Kunden von uns, die Eat the mic. Kunden von uns, die im Embedded-Bereich oder IoT unterwegs sind, denen sagen wir immer Mainline first, bringt eure Plattform, euer Board in den Kernel rein, benutzt den neuesten Kernel und habt eine Stable-Strategie. Das heißt, üblicherweise haben die dann einen Kernel im Feld, im Einsatz, testen aber jeweils ihr Board, ihre Hardware dann hoffentlich auf den gerade aktuellen Kerneln, sodass, wenn jetzt die Sicherheitslücke vorbeikommt, sie nicht aus allen Federn fallen und überhaupt gar nicht wissen, welches ist der aktuelle Kernel, was muss ich jetzt tun, läuft mein System überhaupt damit, das hat ja nie jemand getestet. Da empfehlen wir regelmäßig, auf einen neuen Kernel zu gehen, bereit zu sein, wenn dann die Sicherheitslücke kommt, dass man dann schnell updaten kann und dann halt auf einen entsprechend stabilen Kernel zu wechseln und damit halt der Sicherheitslücke, die einfach dann zu schließen. Darüber hinaus ist dann viel im User Space, also wenn ich viel, wie sagt man so schön, Industrial Code Quality User Space Software ansehe, da gibt es halt auch eine Menge Hausaufgaben für viele Programmierer zu machen. Also das ist Defense in Depth, also auf vielen Ebenen sich um die Sicherheitslücken kümmern.
Man könnte fast denken, dass ich dich ins Publikum gesetzt habe, um genau diese Frage zu stellen. Denn das ist mir echt ein Anliegen. Also es gibt Bestrebungen, wirklich also irgendwie automatisiert. Der Intel Zero-Day Buildbot ist super. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ich brauche nur meinen Tree irgendwie zu updaten und der macht nicht nur Build-Tests, sondern macht auch ein bisschen Code-Checking für all das, was ich übersehen habe. Und ich finde es gut, diese Anstrengung zu verstärken. Und ich glaube aber nicht, dass es reicht. Und ich sehe, ich freue mich über verstärkte Patches, mehr Patches, die wir kriegen und mehr Firmen, die zu Linux beitragen wollen. Und ich sehe aber eine gewisse Diskrepanz zwischen den Leuten, die beitragen und Manpower, die wir haben, diese Beiträge zu bewerten, also das Review zu machen und irgendwie diese Patch-Massen zu handeln. Und ich vertrete schon die Meinung, dass da also auch mehr von irgendwelchen irgendwie mehr passieren muss. Und das kann nicht nur über die Community kommen, da sehe ich auch, also auch die Firmen, die das nutzen, mehr in der Verantwortung. In welcher Form auch immer, ob sie nur selber Manpower bereitstellen, um ein Review zu machen, oder ob so jemand wie die Linux Foundation irgendeine Instanz macht, die dafür sorgt, dass Leute, die Review machen, das nicht nur in ihrer Freizeit machen müssen. Das ist alles irgendwie gerade offen und unklar und für mich gerade ein großes Thema, das ich gern weiter bewegen würde, weil Linux hat noch eine relativ, also ziemlich gute Qualität und ich hätte auch Lust dazu, dass das so bleibt.
Es ist sogar so, was mich ja immer noch leicht fasziniert, dass mir tatsächlich kein Fall bewusst ist, wo jemand tatsächlich versucht hat, in den Linux-Kernel irgendwie Schadsoftware einzuschleusen. Das ist nicht nur deswegen, weil es einfach langweilig ist, weil wir zu unbedeutend sind, sondern einfach primär auch, weil wir tatsächlich einen relativ guten Review-Prozess da in der Richtung haben. Dass halt solche gerade größere Sachen denn auch dann von mehreren Leuten angeschaut werden, insbesondere wenn sie nicht treiberspezifisch sind. Bei treiberspezifischen Sachen ist klar, ich meine, das ist, da kannst du effektiv alles drin verbergen. Denn du, wenn du dir das anschaust, wenn sie dann anfangen, irgendwie tatsächlich die einzelnen Bits hier, Bit 3 hier und Bit 5 da und ein OR auf Bit 8 und das muss ich jetzt so machen und dann muss ich 2 Sekunden warten und dann muss ich, ja wahrscheinlich. Keine Ahnung, warum es mag, wird schon seinen Sinn haben. Ne, das findet man bloß irgendwelche offensichtlichen Fehler, wenn irgendwie bei ähnlicher Hardware ein Reset-String reingeschrieben wird und bei einem anderen Treiber, welcher mehr oder weniger die gleiche Hardware anspricht, bei diesem Reset-String zwei Buchstaben fehlen. Das macht einen denn schon stutzig. Da fragt man schon mal nach. Sag mal, seid ihr sicher, dass das so ist? Wie sich herausstellt, ach nein, stimmt, du hast ja recht. Aber sonst tatsächlich als Schadcode nicht. Die andere Sache ist natürlich auch, wenn du tatsächlich Schadcode da einschleusen willst, dann ist es sehr viel einfacher. Versteck's halt irgendwo anders. Da ist so viel Code drin, welcher nicht überwacht wird. Na Gott, mach's halt da. Oder nimm Secure Boot, das ist noch viel einfacher.
Ich sehe das ähnlich wie Wolfram. Es gibt da noch allerlei Dinge, die man besser machen könnte, aber man denkt dabei natürlich schnell, ach, wir holen jetzt irgendeinen Prozess raus, die Leute müssen was zahlen und dann gibt es dafür irgendwie vielleicht von der Linux Foundation wirklich Leute, die Review machen oder irgendwelche andere Prozesssachen nach dem Motto, reviewst du meins, review ich deins. Das kann die Hürden auch schnell so hoch treiben, dass eben die Leute dann sagen, ach, dann merge ich, dann bringe ich das nicht upstream und dann behalten sie es alle in ihren Vendor-Trees und dann gibt es eine riesen Unordnung und das ist sozusagen nicht im Interesse von Linux, die Hürden zu hoch zu heben. Das darf man also nie vergessen.
Es würde ja wahrscheinlich sogar schon reichen, wenn man für die ganzen Millionen Android-Telefone irgendeinen Update-Prozess hätte, die dann nicht so offen vor sich hin da die Sicherheitslücken in die Welt pusten.
Danke. Hi. Ich habe so eine allgemeine Frage zum Bug-Reporten. Was ist denn, ich bin wirklich nur dummer User und bin schnell überfordert. Aber wie, und angenommen, mein Pac-Man im Arch Linux zieht jetzt einen neuen Kernel und danach funktioniert was nicht mehr. Was ist denn dann die beste Möglichkeit, das irgendwie zu melden? Angenommen, ich habe das Problem isoliert. Ich frage, weil ich glaube, im Oktober gab es dann ein Update von 4.8.2 auf 3 und dann vor mir, ich muss auf der Arbeit viel mit Wine, ich habe viel mit Wine zu tun und Wine fror mir dann mein System ein. Und dann empfahl mir jemand, mich in der heiligen Kernel-Mailing-Liste anzumelden, woraufhin ich mir erstmal Notmatch eingerichtet habe, um überhaupt das parsen zu können, was da jeden Tag durchfließt. Es waren so zwischen, weiß nicht, 400 und 1000 Mails am Tag und ich habe dann einen Bug-Report verfasst und ich glaube, der ging sofort unter und irgendwie hat dann aber doch, ich glaube, es war diese Dirty Cow-Sache, für die es dann nach 10 Jahren oder so den ersten Fix gab. Und das hat dann war genau für mein Problem. So ein Nebeneffekt, ja. Und dann, ich glaube, es war Anfang Februar oder so, dann gab es wieder einen neuen Kernel und dann funktionierte plötzlich alles wieder. Und dann war ich mir nicht sicher, ob das System jetzt funktioniert hat, ob jemand meinen Bug-Report gelesen hat oder ob das sowieso irgendwem aufgefallen ist.
Also, als normaler Mensch wäre es eigentlich das Richtige, sich an seinen Distributor zu halten, weil der hat ja einen Kernel, möglicherweise noch einen modifizierten Kernel, an dich ausgeliefert. Erst 4.8.2, dann 4.8.3 und es geht irgendwas nicht mehr. Ich weiß gar nicht, Arch Linux, patchen die den Kernel noch? Ja, also, das ist bei vielen Distributionen das Problem, ich nenne jetzt keine Namen, aber letztendlich alle großen Distributoren nehmen den Kernel von kernel.org und verändern ihn. Das heißt, du weißt als normaler Mensch schon mal nicht, ist dieser Bug, den du siehst, in dem Kernel oder eine Änderung, die dein Distributor vorgenommen hat oder upstream. Das heißt, das müsste man eigentlich erstmal abchecken. Da gibt es dann auch manchmal, für Fedora habe ich zum Beispiel so ein Repository, da kannst du dir dann den Vanilla-Kernel holen, also den unmodifizierten, in derselben Version wie Fedora ihn hat und dann gucken, passiert das der Fehler da auch und dann kannst du dich sagen, okay, wenn er da auftritt, gehe ich an die Upstream-Leute. Aber das ist ja schon so kompliziert, deswegen ist der normale Prozess eigentlich wirklich dem Distributor Bescheid sagen und der muss eigentlich ein Eigeninteresse haben, das zu melden, dann Upstream und zu koordinieren. Aber es gibt halt so viele Fehler, das geht halt auch nicht. Das heißt, da muss man dann halt dann doch wirklich in den sauren Apfel beißen, wie du es schon gemacht hast, und melden. Und wie gesagt, da ist halt dann der Punkt, wo die Infrastruktur relativ schlecht ist, wo ich dann mit dem Regression-Tracking dann auch versuche zu helfen. Aber ich habe das in meiner Freizeit an Sonntagen gemacht. Das heißt, ich habe mich tatsächlich auf die Mainline-Entwicklung beschränkt und dann zum Beispiel die alten Kernel, die Stable-Kernel, also wie so ein 4.8.2 auf 4.8.3, konnte ich dann nicht mehr im Auge halten, weil sonst werde ich wahnsinnig, ich habe gar keine Freizeit mehr. Also deswegen bin ich da auch eingestiegen, denke, weil sich da was verbessern muss, um in solchen Situationen zu helfen. Aber das geht man halt nicht eben so nebenbei. Ich will da mehr machen, aber es dauert.
Wie Thorsten schon sagte, die Distribution sollte eigentlich der erste Einstiegspunkt sein, weil einfach jede Distribution hat einen Kernel-Maintainer, der dann dieses Paket betreut. Und im Zweifelsfall weiß der auch einfach, wen er fragen muss. Dann wahrscheinlich besser als der Anwender.
Und Sie sind auch so ein bisschen der Proxy. Also ich meine, es gibt schon noch einige Fehler, die nicht bearbeitet sind, und es gibt aber auch einige Fehler, die eigentlich gar nichts mit dem Kernel zu tun haben. Also da will ich ja auch keinem Benutzer das vorwerfen, da jetzt nicht genau zu wissen, welche Komponente nicht funktioniert. Aber wenn ich das als Kernel-Entwickler da rausfinden muss, das ist irgendwie auch nicht die richtige Stelle. Und das sehe ich auch bei der Distribution, und ich sehe auch, dass da total viel aufläuft und dass es da auch da an Manpower fehlt. Beispielsweise oft.
Also der kanonische Weg wäre tatsächlich, dass du in solchem Fall erstmal Latest Greatest Upstream-Kernel auf deiner Maschine bootest, wie auch immer du das hinkriegst. Heißt tatsächlich, du musst ihn für dich kompilieren und dann auf der Maschine booten, um zu schauen, ob dieser Fehler da auch auftritt. Wenn dieser Fehler da auch auftritt, dann musst du eingrenzen, in welchem Bereich das ungefähr ist. Dann gibt es in der Kernel Source Tree gibt es irgendwie das gefüllte Maintainers-File, wohin drin steht, wer dafür schuld ist. Und dann rausschauen, ob du eine persönliche Mailadresse irgendwo kriegst. Mailinglisten ist immer scheiße, weil Mailinglisten, ja, das kann auch gerne mal ignoriert werden. Da fühlt sich wieder keiner für zuständig. Ich habe seit 4 Jahren Patches für den Loop-Treiber, welche völlig trivial sind. Aber es fühlt sich halt keiner zuständig, die auch tatsächlich mal Mainline zu bringen, weil das irgendwie, ja, weil das kein richtiges Subsystem ist und es einfach keinen echten Maintainer dafür gibt. Das heißt so, ja, wer soll es doch gleich machen? Und dann halt ein Maintainer raussuchen und dem einfach den Maintainer und plus Mailingliste schicken, hier hat dies und jenes Problem, tu was. Der Vorteil bei der persönlichen, persönlich ist immer, der antwortet dann, weil er persönlich angesprochen ist. Da kann er das nicht einfach reden, also bloß die Mailingliste, sondern das ist einfach persönlich er. Aber so wäre der offizielle Weg.
Danke. In dem Fall war das eigentlich auch ziemlich einfach, weil dieser Patch auf 4.8.3, das waren eigentlich nur so 10 Zeilen oder so, und man konnte das relativ schnell isolieren. Und ich habe dann auch genau diesen Weg genommen. Ich dachte, bevor ich überhaupt etwas schreibe in die Mailingliste und viel Schläge bekomme, probiere ich erst alles aus, was irgendwie in meiner Macht liegt. Und das war auch diesen Kernel von kernel.org runterzuladen, genau dieses Diff einzuspielen, selber zu bauen und den gleichen Fehler zu bekommen. Nur ist ja auch irgendwie doof, dass vielleicht der Fehler zu dieser Zeit, dann war das im November oder im Dezember, war vielleicht schon gefixt, aber natürlich auch Arch Linux hat ja nicht den aller neuesten Kernel, und vielleicht war das Problem eigentlich schon gegessen zu der Zeit, ne? Und deshalb wurde das dann auch ignoriert, weil... Ja.
Also bei so einem Stable-Update ist es... Da gibt es sozusagen 2 Entwicklungslinien und für beide gilt keine Regressions. Das heißt, wenn von 4.8.2 auf 4.8.3 plötzlich irgendwas nicht mehr geht, dann gilt auch da, das wird im Zweifel zurückgenommen, um das wieder zur Funktion zu bringen. Das heißt, um Mainline muss man sich in diesem konkreten Fall gar nicht mehr unbedingt kümmern. Das kann aber natürlich mal sein, dass aus Sicherheitsgründen auch Änderungen vorgenommen werden, die zu solchen Regressions führen. Also jetzt kommen wir in den Einzelfall, das wird dann zu detailliert, das müsste man sich dann genauer angucken, wie da das ideale Handling gewesen wäre. Und das ist halt schlicht und ergreifend das Problem. Das ist dann letztendlich dann an vielen Stellen immer ein bisschen anders, wie das ideale Handling aussieht.
Ja, vielleicht eine letzte Frage noch.
Was mache ich denn, wenn ich einen Patch schicke und kein Feedback bekomme? Also klar, nach 4 Wochen oder so kann ich dann nochmal pingen und dann passiert immer noch nichts. Heißt das einfach, also muss ich akzeptieren, dass mein Patch scheiße ist oder dass kein Interesse an dem Code gibt, oder sollte man dann irgendwie versuchen, nochmal an einer anderen Stelle nachzufragen?
Also mein Ratschlag wäre, irgendwie Leute zu suchen, die an diesem Patch auch Interesse haben oder an der Hardware oder sowas. Wer hat zuletzt an diesem Quellcode auch gearbeitet? Und da nochmal hier, ich habe gesehen, du hast dran gearbeitet, kannst dir das mal mit angucken, sodass da diese berühmten Act-Bys, Reviewed-Bys oder so drunter kommen. Weil das macht es einem Maintainer schon einfacher, diesen Patch anzugucken, wenn er weiß, ah, da hat schon mal jemand anders drüber geguckt und also ich würde...
Aber jetzt, also angenommen, der spezielle Fall halt ein Treiber, den es noch nicht gibt. Okay. Also es gibt noch keinen Maintainer, es gibt noch niemand, der da dran gearbeitet hat.
Ja, irgendjemand hat ihn ja geschrieben, nicht wahr?
Ich habe den geschrieben und will den reinbringen als Patcher.
Ach, du willst ihn rein, willst einen Treiber reinbringen. Ah, ja, welches Subsystem?
Konsole. Also ein Konsole-Treiber.
Greg.
Nee, JJ. Gigi ist nicht Greg, nein, das weiß ich. Es sind zwei unterschiedliche Leute. Eine ist so eher groß und der andere eher klein. Kannst du mal Gigi Cosina versuchen?
Bei wem?
Gigi Cosina.
Ah ja, okay.
Findest du auch irgendwo im
Fenster. Ja. Und da nochmal versuchen sozusagen.
Eben genau, sag ihm mal, hey du, ich habe hier diesen Treiber, was soll ich damit machen? Sag mal was.
Okay, danke.
Ja, aber und es ist ein Problem, ne? Also ich habe eine Zeit lang versucht, wirklich so praktisch meinen Patch-Backlog auf null zu halten, bis ich gemerkt habe, okay, wenn ich das weitermache, brenne ich aus. Und dann ist auch weder mir noch dem Kernel geholfen. Und musste da also auch irgendwie akzeptieren, dass ich nicht alle Patches selber reviewen kann und da ein bisschen auf meine Mailingliste vertrauen muss. Und da sind nicht so viele Menschen, die reviewen, wie Patche kommen. Es merken manche Leute jetzt die Not und versuchen einzusteigen und so, aber im Moment ist der Backlog irgendwie, glaube ich, 100, 120 Patche. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, ich sehe da einen Bedarf, dass es mehr Engagement braucht, um diesen Review-Prozess.
Aber was kann man denn da machen? Wie kann man die Firmen dazu bringen, mehr Leute zu bezahlen, um zu entwickeln, zu reviewen? Kann man da irgendwas machen?
Firmen haben nicht wirklich ein Interesse daran, die Patches zu reviewen. Firmen haben ein Interesse daran, die Patches zu schreiben.
Und dass ihre Hardware läuft. Also
ja, natürlich, klar, natürlich. Dass ihre Hardware, das ist eigentlich ein... Sie haben erst und primäres Interesse daran, die Hardware zu verkaufen. Das ist so das primäre Interesse. Blöderweise müssen da ja auch, also das ist halt dann so, und die Treiber sind eben mehr so, okay, das machen wir halt, sonst können wir die Hardware schlecht verkaufen. Aber das ist nicht ihr Primärziel. Von daher ist irgendein Treiber eigentlich ja passt schon. Und das wirkliche Problem da ist, dass du eigentlich tatsächlich einen echten Review machen willst. Das heißt, du brauchst eigentlich jemanden, welcher nicht in der Firma arbeitet und sich das Ding anschaut. Denn alle anderen, die in der Firma arbeiten, haben natürlich ein Interesse daran, dass das Ding abzuschauen geht. Denn typischerweise steht das auf ihrer To-Do-Liste quasi, okay, das ist... Dieser Treiber ist bis Januar upstream, sonst gibt es irgendwie keinen Bonus. Ne? Bringt nicht so viel, das heißt, brauchst du jemand anderes. Und eine andere Firma wird nun nicht jemand dafür zahlen, um den Treiber von der Konkurrenz zu reviewen, also eher nicht. Das ist tatsächlich ein bisschen das Problem. Du kannst die Firmen schlechter zu verdonnern, Review zu machen.
Und also wie gesagt, ich habe, glaube ich, deutlich geworden, dass das gerade ein ganz großes persönliches Anliegen von mir ist. Und der erste Punkt ist erstmal auf dieses Problem hinzuweisen. Also was du zum Beispiel auch machen könntest, ist irgendwo zu bölken und zu sagen, was ist denn das für ein Quatsch, ich sitze hier seit Wochen auf meinem Treiber und werde ihn nicht los. Weil eine Sache, die ich mit Vorträgen, die ich letztes Jahr erreicht habe, ist, dass Jonathan Corbett von LWN in den Artikel nicht mehr schreibt und der Linux-Kernel-Prozess ist like a well-tuned machine and we don't see any issues. Also meine Vorträge haben erreicht, dass er nicht mehr schreibt, we don't see any issues, weil ich gesagt habe, da stimmt was nicht. Also und da brauchst du einfach noch mehr Druck zu sagen, dass da funktioniert was nicht und da müssen wir was tun. Ich glaube, wir können da was tun, aber das fängt erst an, da irgendwie ein Problembewusstsein zu erzeugen. So, Zeit um, denke ich. Drei Leute tippen auf Uhr, ich glaube, das heißt das. Ja, vielen Dank für euer Interesse und für die Fragen. Und habt noch eine gute Zeit hier.